Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM auf der 102,6 hört ihr auch an diesem wunderbaren, leicht regnerischen Montag eine Ausgabe der Plattform um 16 Uhr hier bei uns in der Platzgasse. Für euch am Mikrofon in der nächsten Stunde für die Plattform verantwortlich Frank Rieddorf. Und selbstverständlich haben wir wieder einen Gast hier und ich freue mich sehr, dass wir wieder mal jemanden von der Universität in Ulm haben. Und ich begrüße sehr herzlich vom Lehrstuhl für Abteilung für angewandte Emotions- und Motivationspsychologie, die Frau Professor Dr. Cornelia Herbert. Herzlich willkommen.
Hallo.
Schön, dass Sie da sind. Sie sind ja noch nie bei uns gewesen.
Nein, das erste Mal.
Und da wird es jetzt Zeit, dass der geneigte Hörer mal Sie und das Institut, Abteilung muss ich aufpassen, ist kein Institut, ne?
Genau. Wir sind ein Institut mit ganz vielen Abteilungen, der größten sogar in Deutschland.
Dass Sie mal Ihre Arbeit kennenlernen. Und deshalb fangen wir mal an, wie wir das immer machen bei unseren Gästen, dass Sie sich mal kurz mit Ihrem beruflichen Werdegang bitte vorstellen, was Sie so alles gemacht haben, bevor Sie dann im Jahr 2015, war das ja, den Ruf hierher nach Ulm bekommen haben.
Ja, gerne. Bei mir sind einige Stationen zusammengekommen. Natürlich beginnt alles immer mit dem Studium der Psychologie. Ich habe Psychologie studiert an einer sehr kleinen Universität, an der Katholischen Universität Eichstätt. Das Schöne damals war, es war noch ein Diplomstudiengang, wo man verschiedene Fächer kombinieren konnte, unter anderem die biologische Psychologie, die Psychosomatik, klinische Psychologie und Neuropsychologie. Dem bin ich auch treu geblieben. Danach ging es dann nach Freiburg an ein Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene und dann letztendlich nach Konstanz zur Promotion. Und da ging dann auch meine Leidenschaft los, sich mit den Neurowissenschaften zu beschäftigen und mit dieser Frage der Interaktion, wie eigentlich Emotion und Sprache im Gehirn repräsentiert sind und zusammenhängen. Danach ging es dann als Postdoc weiter an die Universität Würzburg, wo ich sehr intensiven Kontakt auch hatte mit der Brain-Computer-Interface-Forschung, also mit der Frage, wie wir eigentlich über EEG und neurowissenschaftliche Methoden Verhalten eventuell sogar steuern können. Dann ging es nochmal kurz an die Sporthochschule, dann auf eine Gastprofessur nach Tübingen und dann letztendlich nach Ulm.
Und seit 2015 sind Sie dann hier und haben die Stelle dann als Leiterin bekommen.
Genau, für angewandte Emotions- und Motivationspsychologie.
So, jetzt kann sich vielleicht der ein oder andere, der dann doch nicht Psychologie studiert hat, nicht direkt was vorstellen. Es gibt zwei große Themenblöcke, die wir uns jetzt mal vorgenommen haben für die heutige Sendung. Und der erste Block wäre Emotion und Sprache. Was hat denn die Emotion mit der Sprache überhaupt zu tun?
Genau, das ist ein ganz spannendes Thema, gerade wenn man es dann auch neurowissenschaftlich betrachtet. Wenn wir so ein bisschen reinblicken in die Geschichte der Emotionspsychologie, dann stellt man fest, dass wir unter Emotionen, wie auch im Alltagsverständnis, ja was Körperliches verstehen. Ne? Da kriegt man schwitzige Hände, so wie ich. Ich bin jetzt auch ein bisschen nervös. Dementsprechend merkt man das sehr stark körperlich. Und mit der Sprache verbinden wir was rein Kognitives, also was Rationelles, was Vernunftbegabtes. Und die Frage ist jetzt, wie kann jetzt eigentlich so die Emotion in die Sprache kommen? Und da haben wir ganz interessante Studien durchgeführt, die eben zeigen, dass ihr Gehirn da gar nicht so groß differenziert, ob sie jetzt beispielsweise ein Bild von einer Schlange sehen oder zum Beispiel das Wort Schlange lesen. Also da reagieren ihre Strukturen im Gehirn, die für Emotionsverarbeitung zuständig sind, genauso intensiv auf das Wort Schlange oder Spinne, wie wenn sie ein Bild präsentieren, wo nur die Schlange nonverbal quasi sichtbar ist. Und das ist interessant, weil das zu einem Paradigmenwechsel innerhalb der Psychologie geführt hat, zu sagen, nicht mehr Leib-Seele-Problem, Körper hier, Geist da, sondern das ist hoch vernetztes System in unserem Gehirn, wo eben auch sprachlich-kognitive Funktionen eine enge Verbindung zu körperlichen und emotionalen Prozessen haben und auch ausgedrückt werden.
Kann man dann sagen, dass im Gehirn die gleichen Prozesse ablaufen, wenn ich die Schlange als Bild sehe, wenn ich die Schlange real sehe oder wenn ich Schlange höre?
Genau. Also wir machen Untersuchungen durchgeführt, wo wir zum Beispiel gesunde Versuchspersonen in den Scanner legen. Also das ist funktionelle Magnetresonanztomographie beispielsweise, wo wir dann auch ganz genau lokalisieren können, welche Hirnstrukturen da aktiv werden, haben den Personen emotionale Wörter gezeigt und neutrale Wörter und sehen, dass da Hirnstrukturen aktiv werden, die eben auch aktiv werden, wenn wir ihnen Schlangenbilder oder Bilder von Pistolen oder von positiven Dingen wie Bergen etc. zeigen. Das heißt, ja, diese Emotionsstrukturen springen auch an. Bei rein sprachlich, Sprache ist ja was Symbolisches, damit kommen wir nicht auf die Welt. Also das heißt, es ist ein Nachweis dahingehend, dass solche evolutionsbiologisch angelegten Netzwerke im Hirn tatsächlich eben auch mit der Sprache verbunden sind.
Und da ist keine Unschärfe mit drin, dass man sagt, man kann Sachen trainieren. Manche sind eher der visuelle Typ, manche eher der Audio-Typ, dass man sagt, es sind also reliable wissenschaftliche Studien und nicht einfach irgendwelche Versuche.
Genau, gewesen. Das sind nicht nur Versuche, das ist natürlich ganz wichtig bei uns in den Wissenschaften, dass wir sagen, wenn wir eine Entdeckung machen, die in einer Untersuchung mit, sagen wir mal, einer Stichprobe von 30 Personen gefunden wurde, müssen wir natürlich ein Folgeexperiment durchführen, um zu sagen, finden wir dieselben Ergebnisse wieder, lässt sich das bestätigen oder ist das vielleicht ein Zufallsbefund? Und nein, da gibt es mittlerweile auch aus anderen Forschergruppen sehr viel Belege dahingehend, dass wir immer wieder dieselben Prozesse finden. Also das heißt, wenn wir die Methode wechseln, zum Beispiel zum EEG gehen, das sehr hoch aufgelöst den Zeitverlauf der Wortverarbeitung und der Emotionsverarbeitung erfassen kann, sehen wir auch bereits 200 Millisekunden nach Darbietung von dem Bild von der Schlange oder von dem Wort Schlange dieselben Aktivierungsveränderungen. Und das ist natürlich spannend.
Aber jetzt klingt es ja erstmal relativ logisch und für den Nichtwissenschaftler gar nicht so erstmal nach neuem Erkenntnisgewinn. Oder tue ich Ihnen da jetzt Unrecht?
Nein, also wenn wir in den Alltag blicken, ne, und stellen Sie sich vor, Sie kriegen eine Textmessage, also eine SMS, und da ist ein Wort. Und über dieses eine Wort regen Sie sich furchtbar auf. Ja? Das hängt so ein bisschen auch vom Kontext ab und vielleicht wer das schreibt. Im Alltag ist das so ganz in unserem Fleisch und Blut drinnen zu sagen, ja, wieso soll Sprache und speziell Wörter keine Emotionen hervorrufen? Aber der wissenschaftliche Beweis dahingehend, den waren wir in der Emotionspsychologie und in der Emotionsforschung lange schuldig, weil wir gesagt haben, wir trennen zwischen diesen körperlichen Prozessen und den geistigen Prozessen. Also war das Interesse, Sprache und Emotionen miteinander in Verbindung zu setzen, auch gar nicht so gegeben. Das gibt es erst in den letzten 20 Jahren durch einen Paradigmen- und Theorienwechsel, nämlich dass wir wieder von Verkörperung sprechen, dass wir sagen, Geist und Körper gehört zusammen. So findet sich das dann wieder, was wir im Alltag eigentlich täglich leben, können wir jetzt auch post hoc sozusagen auch wissenschaftlich belegen, dass das so ist.
Und das ist dann für die Wissenschaftler sehr interessant, dass man das eben nicht nur allgemein, gut, ja, habe ich mir ja gleich gedacht oder war ja logisch, ja, das bringt es ja Ihnen als Wissenschaftler nichts, ja, sondern Sie müssen ja wirklich sagen, ist es in einer variablen Studie nachweisbar und es ist es jetzt. Und das klingt, hatte ich auch nicht so gedacht, dass das so gegen die alte Psychologie spricht. Also vorher war da wirklich eine ganz strikte Trennung gewesen.
Ja, also die Emotionspsychologie, also Emotion und Kognition, das war so ein bisschen wie Spinne und also Emotion ist getrennt von der Kognition lange angesehen worden. Da brauchen wir gar nicht so sehr an die Sprache denken. Erst die Neurowissenschaften haben gezeigt, dass unser Gehirn viel intelligenter ist, als so zu separieren und zu sagen, Emotion, so die Triebe, die Motivation, das läuft so in ganz getrennten Netzwerken ab. Nein, da gibt es eine starke Interaktion, die es uns eben auch ermöglicht, dementsprechend Entscheidungen, die wir glauben, rational zu treffen, emotional einzufärben. Na, wann handeln wir denn schon richtig rational? Viele Entscheidungen, Kaufverhalten, das sehen wir im täglichen Leben. Sie gehen an Schaufenstern vorbei, wo Sie Target-Wörter lesen oder ein schönes Kleid sehen. Das wirkt ja, löst ja bei Ihnen Bedürfnisse aus, dementsprechend auch vielleicht in den Laden reinzugehen und das Produkt zu erwerben. Die Werbung und die Zeitschriften, die zeigen eigentlich, wie es geht mit der Sprache. Ne? Also reicht ein Wort in fetten Lettern aus, um dementsprechend Bedürfnisse und Emotionen zu wecken.
So einfach ist es manchmal, wenn man bei den richtigen Leuten den richtigen Punkt und das richtige Triggerwort findet halt da. Ne?
Genau, also das ist eine weitere Frage natürlich, ob wir sagen, gelten diese Mechanismen für alle Personen oder gibt es da eventuell auch interindividuelle Unterschiede? Wenn wir in den klinischen Aspekt mit reinnehmen, gibt es ja Personen, die unter anderem unter affektiven Störungen leiden, wo wir eben auch hingucken und uns überlegen, ob es hier zu Wechselwirkungen kommt zwischen nehmen wir mal an, jemand leidet unter einer Depression, also ist sehr stark niedergedrückt, in seinen Affekten sozusagen reduziert, können wir das dann auch sehen, dass der sich sprachlich nicht mehr so emotional ausdrückt. Das wäre wieder ein Beleg dafür, wie eng Sprache, also diese Repräsentation der Emotion in der Sprache, mit den körperlichen und emotionalen Prozessen verbunden ist. Und das ist was ganz Wichtiges. Denken Sie mal an die Therapie von depressiven Personen. Ja, da kriegen die ja nicht nur irgendwelche Bilder gezeigt, da sitzt Therapeut und Patient sich gegenüber und redet unter anderem nonverbal durch Gestik, aber natürlich auch durch den Inhalt, der hier vermittelt wird. Also ein ganz spannendes, zukunftsträchtiges Thema.
Und kann man jetzt schon anhand der Sprache erkennen, ob jemand die Veranlagung zu einer psychischen Erkrankung hat?
Das wäre natürlich schön, wenn wir solche Paradigmen, die wir unter anderem in meiner Abteilung auch entwickeln, natürlich mal für diagnostische Zwecke nutzen können. Das ist ein langer Weg. Natürlich braucht man dann einen langen Atem. Aber schön wäre es natürlich, Paradigmen zu entwickeln, die einfach sind, wo man sagt, man hat ein Paradigma, das vielleicht nur 20 Minuten dauert, weil ja dementsprechend klinische Störungen auch mit Aufmerksamkeitsminderung einhergehen, und könnte dann anhand von einem Paradigma sagen, ob sie ein Risiko haben für eine Depression oder für eine Störung. Da sind wir im Moment schon noch sehr zurückhaltend. Ich würde mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen wollen und sagen, wir können bereits Diagnostik betreiben, aber die Richtungen und die Wege werden natürlich eingeschlagen.
Das heißt, sind Sie jetzt noch in dem Bereich der Grundlagenforschung, oder würden Sie schon sagen, Sie sind auch schon ein bisschen weiter?
Also wir sind sicherlich schon ein bisschen weiter, zum Beispiel im Bereich auch, was zum Beispiel Brain-Computer-Interfaces anging. Da habe ich mich ja in Würzburg auch mit auseinandergesetzt, um Paradigmen zu entwickeln. Ganz andere Zielgruppe waren hier bewusstseinsgestörte Patienten, wo wir keine direkte Kommunikation aufbauen können, also die so bewusst in ihrem Bewusstsein gemindert sind, dass die Kommunikation nicht mehr klappt, dass wir sagen, was können wir denn für Paradigmen entwickeln, um zu testen, ob jemand noch ein Sprachverständnis hat, ob er noch emotional dementsprechende Reaktionen zeigen kann. Und das sind natürlich, muss immer Hand in Hand gehen, dass man Reize präsentiert, dann zum Beispiel im Gehirn nachguckt, welche Reaktionen auf diese Reize eintreten, um dann das direkt in die Anwendung zu bringen und zu sagen, Sie können zum Beispiel Spellers entwickeln. Also das sind Matrizen, wo Sie Wörter kurz oder Buchstaben kurz aufflackern und dementsprechend dann sehen, ob diese Buchstaben noch verstanden werden, unter anderem auch für Kommunikation nutzbar.
Das heißt, verstehen oder dass es im Gehirn etwas auslöst, das machen Sie immer so, dass Sie den in der Röhre drin haben und schauen, ob die entsprechende Hirnregion aktiviert wird und da was passiert. Genau. Das heißt, wenn jemand beispielsweise jetzt Aphasie hat, kann es durchaus sein, dass da oben im Gehirn das alles funktioniert, aber die Leitung zum Sprachzentrum dann nicht geht. Dann können Sie zum Beispiel lokalisieren, nee, der versteht alles, das kommt alles an, das löst auch in den entsprechenden Regionen alles aus, aber die Problematik muss woanders liegen.
Genau, also die Idee ist natürlich immer auch, die Methoden zu kombinieren. Jetzt, wenn wir sagen, wir machen Scanner-Experimente, also mit FMRT, dann haben wir eine hohe räumliche Auflösung, also wir können gut sagen, welche Hirnstrukturen oder auch Hirnnetzwerke da beteiligt sind, aber wir nutzen natürlich auch die Methode des EEGs, wo wir zeitlich hoch aufgelöst im Millisekundenbereich messen können, wo wir sehen, wie schnell wird eigentlich der Reiz verarbeitet, was ja auch wichtig ist, wenn Sie sagen, Sie sind sehr stark aufmerksamkeitsgemindert oder verstehen eventuell, haben eine Sprachstörung, dann sind Sie ja meistens auch langsamer in der Verarbeitung der Reize. Und durch diese Kombination aus Methoden gelingt es uns recht gut nachzuvollziehen, was Ihr Gehirn gerade tut, auch wenn wir dementsprechend nicht nur das Verhalten der Person anschauen oder eine Person haben, die eben verhaltensmäßig gar nicht mehr reagieren kann. Dann hilft die Neurowissenschaften da sehr gut.
Das bedeutet, selbst wenn jemand jetzt übt, dass er von der Mimik her oder so, oder er ist auch irgendwelche Krankheiten gemindert, das Gehirn kann man nicht austricksen. Das heißt, die Umwandlung des Reizes im Gehirn, die passiert immer automatisch.
Das hängt natürlich, wenn Sie jetzt sagen, Sie haben neurologische Patienten, die dementsprechend auch Störungen in verschiedenen Arealen haben. Zum Beispiel denken Sie an Epilepsie. Patienten, die erst durch ihre Anfallsleiden meistens auch Emotionsstrukturen betroffen sind, wie die Amygdala, dann würden wir da schon erwarten, dass dann dementsprechend vielleicht auch bei sprachlichen Reizen, die emotionalen Gehalt haben, die Reaktion auch nicht mehr so funktioniert, also das Gehirn ja gar nicht mehr so reagieren kann, weil die Läsion in den Regionen sitzt, die dafür verantwortlich sind, die Emotion sei es jetzt aus dem Bild der Spinne oder aus dem Wort der Spinne, zu extrahieren.
Aber dann hilft Ihnen das ja für die Diagnostik auch schon mal weiter, wenn Sie sehen, okay, das kommt da gar nicht. Aber die meisten Versuche liegt dann einer in der Röhre bei Ihnen. Ist natürlich auch ein etwas artifizielles Klima, oder?
Ja, wir haben jetzt hier in der Abteilung, weil mit Röhre, das ist natürlich so, dass man erstmal Zugang zum Scanner haben muss, was in Ulm natürlich möglich ist. Hier gibt ja auch Forschungsscanner, die wir nutzen können. Hier jetzt direkt in der Abteilung haben wir zwei Methoden. Wir nutzen zum einen, wie gesagt, das EEG, das die Gehirnaktivität misst in einer hohen zeitlichen Auflösung, plus das FNIRS, das kommt jetzt so ein bisschen neu dazu. Das ist eine Methode, wo wir über Licht, das sind kleine Messfühler, die wir an Ihrem Kopf anbringen, die funktionieren wie so LEDs, wo Sie Licht in den Kortex schicken, durch Ihre Schädeldecke durch und durch Blutungsveränderungen gemessen werden. Dann sehen wir, welches Areal quasi während Sie eine Aufgabe durchführen, stärker aktiv ist. Und das wissen wir, unser Gehirn besteht aus Nervenzellen. Nervenzellen brauchen Energie und das heißt, da wird auch dementsprechend die Durchblutung verändert. Und das können wir mit dieser FNIRS-Methode sehr gut messen.
Und das ist dann nur ein kleiner Strahl oder
genau,
wie?
Genau, das ist komplett non-invasiv. Meistens stellt man sich das ja dann so vor, dass man sagt, uiuiui, das ist meistens so ein bisschen auch die Hemmnis davor, wenn jemand kommt und sagt, sie blicken mir jetzt ins Gehirn, dann ist immer so das Erste, die Beruhigung, das ist komplett non-invasiv. Also da wird ihnen kein Schmerz zugefügt, da brauchen sie nicht mal bei dem FNIRS irgendwelche EEG-Paste, da wird einfach nur mit Lichtsensoren an ihrem Kopf angebracht und dementsprechend kann das Licht die Schädeldecke durchdringen und zumindest die erste Oberfläche des Kortex erfassen und dementsprechend können wir Durchblutungsveränderungen messen.
Ist es dann nicht ganz so genau wie die EEG-Methode, oder?
FNIRS ist hat Vorzüge jetzt zum Beispiel zum Scanner und zum MRT, dadurch, dass wir sagen können, wir können in einer gewissen Art und Weise lokalisieren, wenn es um den Kortex geht, ob das jetzt eine Aktivität im motorischen Kortex war oder im visuellen Kortex. Und in Bezug auf das EEG ist es ein bisschen langsamer. Also da haben wir auch natürlich dieselben Prinzipien wie beim MRT, also neurovaskuläre Kopplung etc. Aber da brauchen wir, um dieses Signal abzugreifen, eine höhere, haben wir eine zeitliche Messgenauigkeit von 3, 4, 5 Sekunden, während wir im EEG im Millisekundenbereich die Veränderungen erfassen, was natürlich hervorragend ist. Aber wir haben eine schlechte räumliche Auflösung. Das heißt, auch beim EEG sind wir ein bisschen unpräzise mit, wo genau kommt denn die Aktivität her. Wir haben, je mehr Sensoren wir verwenden, es gibt Netze, die EEG-Sensoren haben bis zu 256 über den ganzen Kopf und dann kann man über Quellenmodellierung gucken, kommt das jetzt eher aus dem visuellen Kortex, kommt das eher aus einem frontalen Kortexbereich und das hilft dann schon in Annäherung, wenn Sie zusätzlich nochmal ein Paradigma zum Beispiel mit MRT, FMRT durchführen, um dementsprechend das zu replizieren und zu gucken, stimmen Ihre Quellen an, Annahmen, die Sie aus dem EEG quasi mathematisch rausfinden. Also das geht immer Hand in Hand. Mit einem Experiment ist es leider nie getan.
Also sind wir jetzt froh, dass Sie in der heutigen Zeit Forschung machen, weil Sie schauen den Leuten ins Gehirn und müssen nicht mehr wie Ihre armen Kollegen in den 40ern das mit Lobotomie machen, indem man Löcher bohrt, ja, sondern man, wie Sie gesagt haben, kann man das alles non-invasiv, also man muss nicht in die Schädeldecke reinbohren. Es ist also, kann man mal mit diesem Frankenstein-Mythos in dunklen Labors aufräumen. Das heißt, entweder kommen da irgendwie Scannerfunktionen oder diese FNIRS zu Einsatz, dass der Patient das natürlich in keinster Weise in irgendeiner Form mitbekommt, aber Sie trotzdem die Rückschlüsse ziehen können, weil Sie genau lokalisieren können, welche Gehirnregion jetzt wie reagiert und auch dann die Vergleichszahlen haben, wie hätte sie reagieren sollen oder wo ist da eine Problematik vorhanden. Klingt sehr spannend. Machen wir gleich noch ein bisschen weiter. Jetzt haben wir sehr viel geredet. Jetzt hören wir noch mal ein bisschen Musik und sind dann gleich wieder zurück mit der Frau Professor Dr. Cornelia Herbert hier bei der Plattform. 2,5 Minuten, die guten James Hunter 6. Bis gleich. Weiter geht's bei der Plattform bei Radio Free FM mit der Frau Professor Dr. Cornelia Herbert. Sprache und Emotion. Muss ich möglichst viele Sprachen können, um besser zu sein? Ist es für mein Gehirn in der Entwicklung besser, wenn ich viele, viele Sprachen habe? Nicht nur im Vergleich jetzt vielleicht zur Emotion, aber was man natürlich auch immer sehr gerne hat im Vergleich zur Intelligenz.
Ist das schon eine Frage, die ich beantworten darf?
War es doch keine Frage.
Doch, doch, natürlich. Das ist auch ein Forschungsfeld, das sich jetzt nach und nach immer wieder neu entwickelt. Wir hatten lange so ein bisschen auch den Hemmschuh, dass wir sagen, mehr Sprachen lernen, gerade für Kinder, das ist eher etwas, was vielleicht dem Kind nicht gut tut. Auch hier zeigt die Hirnforschung ja wieder, Personen, die tatsächlich mehrere Sprachen sprechen, sei es jetzt, sie lernen das in ihrer Kindheit oder erst später, sind kognitiv fitter. Also ich vergleiche das gerne dann immer auch mit dem Sport, auch wenn der Vergleich ein bisschen hinkt. Es gibt Studien, die zeigen, dass die Personen, die mehr Sprachen fließend sprechen, empathischer sind, dass die beispielsweise 5 Jahre später dement werden. Also es scheint unser Gehirn tatsächlich wie eine Art Gehirnjogging am lebendig zu halten, mit mehreren Sprachen zu jonglieren, weil da Prozesse im Gehirn notwendig dafür sind, die wir normalerweise für Problemlösen etc. benötigen. Also heißt es, Mehrsprachigkeit ist eine Art von fit zu bleiben.
Aber würde es vielleicht nicht auch bei Schachspielern dann sein?
Definitiv. Also darum hatte ich den Vergleich mit dem Sport schon gebracht, dass wir sagen, wir brauchen natürlich jetzt Untersuchungen, die sagen, sind die Effekte sehr spezifisch oder ist es egal? Also wenn ich jetzt den Vergleich machen würde, da ich mich ja auch mit Sport beschäftige, würde ich Ihnen jetzt empfehlen, heute Abend laufen zu gehen oder eher eine Sprache zu lernen? Also das sind wir gerade so an den Anfängen unserer Forschung, besser zu verstehen, wie präzise die Effekte sind von Mehrsprachigkeit. Aber Fakt ist, wir wissen aus ganz vielen Studien, dass das sehr positiv für Ihr Gehirn ist und etwas mit Ihnen macht, um dementsprechend auch später zum Beispiel dement zu werden. Ist das eine Form von Gehirntraining, also auch dann, wenn sie nicht mit mehreren Sprachen aufgewachsen sind.
Aber man kann natürlich Sudoku und sonstige Sachen als Gehirntraining, gibt es ja sehr viel verschiedene Möglichkeiten, oder wenn ich Instrumente lerne, das ist ja wahrscheinlich auch nicht anders. Aber also da kann man jetzt noch nicht sagen, wenn man die Sprache lernt, dann ist man fürs Training besser gewappnet als der Schachspieler, der Geigenspieler oder derjenige, der vielleicht Computerspiele dattelt, weil das ja auch eine gewisse Fertigkeit benötigt, und, genau. Oder?
Es wäre schön, wenn es solche Studien gäbe. Also im Moment sind wir da eher so sehr spezifisch aufgestellt. Wir sind froh, wenn wir Studien haben mit Personen, die mehrere Sprachen sprechen. Da müssen wir sehr viele Prozesse und Dimensionen kontrollieren. Ich würde mich freuen, in naher Zukunft zum Beispiel eine Studie zu machen, wo wir Sportler vergleichen, die dementsprechend vielleicht auch trainiert sind, oder Personen, die regelmäßig Sport machen. Tischtennisspieler könnte man nehmen mit Schachexperten plus Personen, die vielleicht mehrere Sprachen sprechen. Dann ins Gehirn zu blicken, wäre sicherlich sehr spannend, um herauszufinden, werden da ähnliche Areale trainiert? Also ist es dasselbe? Ist es egal? Kann ich da verschreiben, was ich will? Kann ich sagen, Sie machen jetzt mehr Sport? Wenn Sie nicht so der Sporttyp sind, dann lernen Sie lieber 2 Sprachen. Das ist eine spannende, da müssen Sie mich, glaube ich, in 2, 3 Jahren nochmal einladen, dann wissen wir das.
Können wir machen. Gibt es eigentlich auch kulturunabhängige Tests? Also kann man dann sagen, wenn ich jetzt nach Asien gehe oder nach Afrika, wird Sprache anders übersetzt, hat andere Hirnregionen durch die Erziehung, durch die Gesellschaft, durch was auch immer?
Ja, das ist ein weiterer spannender Bereich, den wir so unter dem Schlagwort Emotion, Sprache und Selbst erforschen, weil wir ja sehen, jetzt zum Beispiel gehen Sie mal nach Japan, da werden Emotionen ja ganz anders ausgedrückt. Ne? Also wir sind das viel offener auch im Emotionsausdruck. Und wir sehen beispielsweise bei kollektivistischen, also Kulturen, die eher offen sind, diese Wir, die sehr sozial sind, wir sind so eher ein bisschen die Egoisten, da andere Verarbeitungsprozesse ablaufen, die weniger stark zwischen diesem Ich und dem anderen differenzieren. Und das sieht man auch in der Sprache. Das ist ganz interessant zu sagen, wo kommt denn jetzt die Kultur ins Spiel, gerade wenn es um den Ausdruck oder das Verstehen von Emotionen geht. Diese Unterschiede gibt es tatsächlich. Und das ist sicherlich kulturspezifisch. Die Frage ist jetzt, kommen wir mit so einem angeborenen Mechanismus auf die Welt, der unser Gehirn prägt, spezifisch zu reagieren? Und wie stark ist die Kultur dabei?
Mhm. Aber da kommt dann bestimmt, sage ich jetzt mal bösartigerweise, wieder der 50-50 Anlage-Umweltspruch, der bis jetzt von jedem Wissenschaftler, mit dem ich unterhalten habe, kommt, dass man sich da nicht sicher ist, wer was wie viel Einfluss hat, oder?
Genau, man bräuchte halt immer longitudinale Studien. Also unsere Studien sind immer querschnittlich angelegt. Das heißt, wir messen vielleicht 30 japanische Studierende und 30 deutschsprachige Studierende und vergleichen dann irgendwelche Gehirnprozesse miteinander. Schön wäre es natürlich, longitudinal denken zu können, das heißt von ihrer Geburt weg, sie über Jahre hinweg zu beobachten und zu vergleichen. Das wäre für die Beantwortung der Frage natürlich notwendig.
Kommen wir nochmal zu einer ganz anderen Sache. Gehen wir nochmal auf die Emotion und die Sprache zurück. Könnten Sie jetzt anhand der emotionalen Abbildung im Gesicht auch die Sprache quasi weglassen, dass Sie sozusagen das übersetzen könnten?
Also rein anhand von Ihrem Gesichtsausdruck sagen, welche Emotionen Sie empfinden. Da gab es ja einen Forscher, der das ganz intensiv gemacht hat, nämlich der Paul Ekman, der Gesichtsmimik studiert hat, wo auch Programme entwickelt wurden, die jetzt unter anderem von technischen Systemen wieder zur Gesichtserkennung und zur Emotionserkennung genutzt werden. Das heißt, man kann anhand der Gesichtsmuskulatur und anhand dessen, ob Sie jetzt hier eher den Mund nach oben ziehen oder die Augenbrauen nach unten ziehen, dementsprechend schon versuchen zu klassifizieren, sind sie jetzt eher ärgerlich oder lächelt der Mensch? Wie stark kann man das eigentlich verbergen? Also ist das immer eine echte Emotion oder ist das nur eine aufgesetzte Emotion? Das ist eine ganz interessante Forschung. Auch hier sehen wir wieder, wenn wir ihre Gesichtsmuskulatur lähmen, sei es beispielsweise Botox, ist ja auch ein Thema, das immer wieder durch Facelifting heutzutage leider aktuell ist, oder ihnen einfach nur einen Stift zwischen den Zähnen oder den Lippen halten lassen, sind sie im Emotionsverstehen extrem eingeschränkt. Das heißt, wenn Sie jetzt lächeln und ich habe einen Stift, so dass ich nicht lächeln kann zwischen den Lippen, verstehe ich Ihre Emotion nicht. Und das ist, ob Sie mir was sagen oder ob Sie mich anlächeln oder dementsprechend ärgerlich blicken. Diese Studien gibt es tatsächlich, dass wir sagen, da merken wir über diese starke Verbindung zwischen Körper und Sprache. Das gehört zusammen. Wenn das eine beeinträchtigt ist, hat das auch eine Auswirkung auf das andere.
Haben dann jetzt die immer um sich greifende Emojis auch auf Ihre Forschung zu tun? Weil da hat man ja eigentlich die direkte Umsetzung der Sprache in Bilder.
Das ist eine ganz spannende, interessante Forschung. Wir haben jetzt auch eine Masterarbeit, eigentlich auch schon Bachelorarbeit gehabt, wo wir uns mit diesen Emojis und Emoticons beschäftigt haben. Tatsächlich auch eben EEG-Studien. Die Ergebnisse sind noch sehr frisch, aber es gibt Studien aus der Literatur, die beispielsweise geguckt haben, ob Personen, die sehr stark über Smartphone einfach nur kommunizieren und diese Emojis benutzen, wie sich das auswirkt auf die Emotionserkennung. Also wenn Sie jetzt direkt dementsprechend einem Menschen gegenüberstehen und der lächelt Sie an. Und was man hier sieht, ist, Sie verlernen das scheinbar irgendwo. Also es ist reversibel zum Glück, aber auch dieses Benutzen von symbolischen Emotionen. Nehmen wir mal an, das ideelle Experiment wäre, Sie würden nur noch so kommunizieren und hätten nie eine Erfahrung gehabt, wie ein Mensch wirklich lächelt. Dann hätten Sie wahrscheinlich da Schwierigkeiten, die Emotionen zu verstehen. Also es spielt schon eine Rolle, dass man auch beim Zugang von der Emotion über die Sprache auch andere Erfahrungen machen kann, um das zu verbinden, was eigentlich ein Wort oder dementsprechend ein Emoticon oder Emoji bedeutet.
Also das heißt, dieses gesamte Soziale zum Beispiel fällt dann komplett weg.
Der soziale Kontext ist sicherlich sehr wichtig, auch beim Erlernen dieser Verbindung zwischen Emotion und Sprache. Das braucht es. Also deswegen diese Verkörperung, dass wir sagen, Sprache ist immer etwas, wo wir davon ausgehen, dass das nicht einfach irgendwo abstrakt in Ihrem Gehirn rational irgendwo abgelegt ist und dementsprechend Netzwerke sind, die gar keinen Zugang zu Ihren körperlichen Gefühlen und Ihren Empfindungen haben, sondern wir wissen, dass diese Gehirnareale, die eben auch Wahrnehmung, die Motorik steuern, tatsächlich reaktiviert werden, während sie lesen. Also das heißt, wenn sie einen Krimi lesen, dann läuft da tatsächlich auch dementsprechend in ihrem Gehirn das ab, so als ob sie handeln.
Also das Gehirn als Muskel, das immer trainiert werden muss.
So ein bisschen.
Würden Sie dann sagen, diese Emojis und Emoticons, die lassen uns viele Sachen verlernen und Sie sind da so ein bisschen kulturkritisch und sagen zu viel davon, wie ja viele von Ihren Kollegen ja auch sagen, zu viel Computer, zu viel dies, zu viel jenes, führt dazu, dass wir was verlernen, auch jetzt konkret im Gehirn, aber auch im sozialen Umgang?
Es ist sicherlich so, dass wir, dementsprechend gibt es Studien, die ja zeigen, dass zum Beispiel die Benutzung der Tastatur schon einen Effekt hat auf die Art und Weise, also früher hat man alles handschriftlich gemacht, ne? Also dieses Begreifen durch das Greifen, also dass man die Handlung auch tatsächlich ausführt und eine plastische Erfahrung hat, ja? Eine sensorische Erfahrung, das hat auch schon Auswirkungen, ob sie einfach nur abstrakt etwas tippen oder tatsächlich diese Buchstaben schreiben.
Wenn man schon ein Medium dazwischen quasi hat.
Genau, und dementsprechend ist alles, was wir in einer Form abstrakt, symbolisch darstellen, natürlich auch immer wieder
man muss dann in diese genaue körperliche Erfahrung angebunden sein. Das ist wichtig, auch für das Gehirn, um diese Verbindungen zu lernen. Würde nur das eine System existieren, wäre spannend. Zum Glück gibt es solche Studien vielleicht nicht. Es gibt auch noch ethische Bedenken, so etwas durchzuführen. Was würde denn passieren, wenn Sie jetzt einen Prototyp Mensch hätten, der beispielsweise nur über Sprache Emotionen lernt? Das gibt tatsächlich Ansätze, die versuchen, über Computeralgorithmen nachzuvollziehen, ob, nehmen wir eine Maschine, Emotionen rein über solche Beziehungen zwischen Wörtern lernen kann. Warum haben wir jetzt bei der künstlichen Intelligenz so Schwierigkeiten, eine emotional künstliche Intelligenz zu schaffen? Das sind ganz spannende Fragen, die hier mit reinspielen. Wie kann eine Maschine Emotionen lernen?
Und dann kommen noch Sachen rein wie Ironie oder sonstige, wo es dann wahrscheinlich nochmal in die schwierigere Ebenen geht. Aber kann man das mal wertfrei sagen, so ist halt die Evolution, braucht man vielleicht alles später gar nicht mehr?
Kann gut sein. Die Frage ist, wo wir uns so als Spezies natürlich hinentwickeln. Und da sind wir ja fleißig dabei, unsere Umwelt dementsprechend jetzt anders auszustatten als vielleicht vor 1000 oder 2000
Aber
Jahren.
Aber das Gehirn ist ja flexibel, das heißt, es passt sich ja den Gegebenheiten an. Wenn ich jetzt nur noch den Daumen und den Zeigefinger brauche und nicht mehr die Muskeln zum Tragen und wenn ich nur noch rumtippe oder auf mein Smartphone wische, dann habe ich da vielleicht stärkere Muskeln, die ich trainiere, und andere brauche ich nicht mehr, weil ich heutzutage selten noch gegen Mammuts kämpfen muss. Ne?
Genau, wäre ein evolutionsbiologischer Ansatz sicherlich denkbar, und wir sprechen ja von Funktionen. Was wir ja sehen, wenn Personen einen Schlaganfall haben, oder nehmen wir Sportler, die fleißig trainieren, auch das ist natürlich die Plastizität, die ihr Gehirn mitbringt, dementsprechend umzuorganisieren und verschiedene Fertigkeiten und Fähigkeiten stärker auszubilden. Wenn sie nicht mehr trainieren, bildet sich das ja wieder zurück. Das heißt, also wir reden jetzt von funktionellen Unterschieden und nicht von anatomisch-strukturellen. Es kann schon sein, dass wir, wenn wir das über Jahrhunderte betreiben, vielleicht dementsprechend sich das auch strukturell verändert.
Spannende Themen. Wir haben noch ein schönes, großes, weiteres Thema. Sie haben es ein paar Mal schon angekündigt. Das ist die körperliche Aktivität. Ja, gesunder Körper im gesunden Geist. Da kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen mit der Frau Professor Herbert. Wir machen jetzt kurze Musik von den Moonfires und sind dann in 3 Minuten 39 wieder zurück bei der Plattform. Bis gleich. Die Moonfires bei der Plattform bei Radio Free FM. Wir machen weiter mit Emotions- und Motivationsbiologie. Und jetzt geht's an den Sport. Frau Herbert, was hat's denn mit der körperlichen Aktivität, der Bewegung und dem Sport auf sich? Motivieren Sie die Sportler zu Höchstleistungen oder was ist da Ihr Forschungsfeld?
Im Moment, im Leistungssport sind wir auch sehr aktiv. Was wir im Moment machen, zum Beispiel heute hatten wir Vorlesungen und Vorlesungen sind ja durchaus frontal, das heißt, da rede ich sehr viel, die Studierenden müssen lange zuhören und dann unterbrechen wir einfach die Vorlesung und machen ein paar sportliche Übungen und das klappt ganz hervorragend. Da haben wir eine ganz liebe, nette Kollegin, die dementsprechend die Übungen vormacht, weil wir ja wissen, dass Sport, also Geist und Körper gehören zusammen und wir wissen aus der Presse, jeder sagt, Sport ist doch so die Allheilmedizin und die Frage ist, stimmt das? Und da gibt es unterschiedliche wissenschaftliche Ergebnisse dazu. Wie lange muss ich trainieren? Das ist ja immer das, was man hört, oder? Wenn man so als Sportmuffel anfängt und sagt, muss ich jetzt täglich trainieren? Reicht es, wenn ich 30 Minuten laufe? Muss ich mich besonders anstrengen? Das sind natürlich Sachen, wo wir Studien dazu machen, dass wir sagen, wann kann zum Beispiel eine akute körperliche Aktivität, Sie sitzen bei uns auf dem Ergobike oder laufen auf dem Laufband, hat das bereits auch schon Effekte auf Ihre Stimmung, auf die Art und Weise, wie Sie denken, wie Sie mit Sprache umgehen. Das interessiert uns natürlich und wir versuchen es schon in der Lehre umzusetzen, dass wir sagen, wenn wir viel Stress haben und uns viel konzentrieren müssen, viel sitzen müssen, hilft es ja manchmal auch so, eine kleine Pause einzubauen, wo man sich bewegt.
Aber dann ist es ja schon wieder für den gemeinen Menschen keine so ganz neue Erkenntnis. Das sagt ja, das ist, klingt ja relativ logisch, wenn ich 8 Stunden rumsitze und mich nicht bewege, dass es mir gut tut, mich zu bewegen. Brauche ich dazu jetzt unbedingt psychologische Studien?
Sie wollen ja wissen, also Sie wollen das ja evidenzbasiert machen. Also das heißt, wenn Sie zum Arzt gehen würden und der verschreibt Ihnen ein Medikament, dann möchten Sie das auch gerne wissenschaftlich geprüft haben, dass das Medikament das Richtige tut. Mhm. Und so ähnlich ist es mit dem Sport auch. Wenn Sie in die Zeitschriften gucken, dann wird das immer als das Allheilmittel, hilft gegen Depression, hilft gegen alles. Und da muss man sich natürlich fragen, ab wann macht Sport denn auch krank? Kann Sport auch krank machen? Es gibt Leute, die geradezu süchtig nach Sport Sport sind. Ist das noch gesund, wenn man jeden Tag, keine Ahnung, 3 bis 4 Stunden trainieren muss? Deswegen gucken wir auch in den Leistungssport rein und sagen, gibt es irgendwo so einen Punkt, wo der Sport eventuell, auch wenn er aus einem anderen Interesse getan wird, als einfach aus dem gesundheitlichen Bereich, kippt es eventuell? Oder ist das eine ganz andere, qualitativ andere Geschichte, Sport zu betreiben unter dem Leistungsaspekt, also dem Gesundheitsaspekt? Da würden Sie mir sofort zustimmen, ja, das ist etwas komplett anderes. Aber spannend ist zu sagen, wie reagiert Ihr Körper und Ihr Gehirn auf solche Dosen? Also könnten wir beispielsweise hergehen, wir entwickeln jetzt Programme, wo wir sagen, reicht es eventuell, jeden Tag 30 Minuten zu trainieren, oder ist es vielleicht besser, Sie machen das alle 3 Tage. Das sind ja immer die Trainingsempfehlungen. Auch die Weltgesundheitsorganisation hat ja hier schon etwas vorgegeben. Aber wir wollen das noch ein bisschen präzisieren und sagen, wann hat welche Dosis von Sport welche Effekte auf Ihre kognitive Leistung? Gerade beim Studium ist es ja interessant, das zu wissen. Wann hat es Stimmungseffekte? Stellen die sich unmittelbar ein? Also Sie trainieren draußen, toller Tag, geht es Ihnen natürlich gut. Kann es genauso gut wirken, wenn Sie im Studio trainieren? Also das sind Fragen, die ganz interessant sind und wo man auch von der wissenschaftlichen Sicht her noch viele Fragen hat, die man beantworten muss.
Und gibt es dann irgendwann mal den personalisierten, individuellen Trainingsplan, dass ich sage, also nicht jetzt, dass ich jetzt die und die Muskeln definieren möchte oder die Dinge, sondern dass ich einfach sage, ja, also um das Gesamtzufriedenheit zu steigern, musst du 45 Minuten Fahrrad fahren, um aber jetzt irgendwas vorzubeugen, so und so lang dieses machen und für die andere Sache musst du so und so lang jenes machen. Kann man das wirklich so ganz genau verallgemeinern oder ist da nicht jeder Typus komplett unterschiedlich?
Genau, es gibt ganz viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Also zum Beispiel von der Weltgesundheitsorganisation sind so Basics vorgegeben, dass man sagt, so der Durchschnittsmensch, den es ja nicht gibt, sollte prinzipiell so und so viel Ausdauersport machen, so und so viel Krafttraining sollte mit dabei sein. Und das muss man eben individuell umsetzen. Also jeder läuft mit Fitness-Apps rum, wo man dementsprechend gucken kann, was man will. Ich sage immer auch ein bisschen bei aller Wissenschaft, was wichtig ist, ist auch das Körpergefühl. Also das finden wir bei Anfängern ganz häufig, dass man sich maßlos überschätzt, dann viel zu lange läuft und dann gibt man es wieder auf, weil man sagt, das kann ich nicht durchhalten. Also dieses Einschätzen von, was ist eine körperliche Leistung, die mir gut tut, spielt natürlich auch eine Rolle. Wir haben nicht nur den Körper, der so funktioniert, sondern der Geist, ja, also das, was wir wollen, spielt da auch eine Rolle. Das gehört zusammen. Das weiß jeder, der ein bisschen Sport macht. Wenn man sich sagt, ich kann nicht mehr, dann hört man auch bald auf zu laufen.
Aber sind nicht die Ergebnisse am besten bei Leuten, die das einfach machen, weil sie Spaß daran haben, weil sie sagen, ich habe da jetzt Lust dazu? Und wie schwierig ist es, wenn man jetzt einem sagt, ja, du solltest es aus gesundheitlichen Gründen machen, der ist aber jetzt schon 30, hat noch nie Sport gemacht und muss jetzt mit Sport anfangen. Wie kann ich den überhaupt motivieren?
Genau, das ist eigentlich die schwierigste Frage, die auch zu hohen Abbruchzahlen führt, wenn man sagt, sie haben jetzt vor, ein Sportprogramm zu machen. Meistens ist das ja dann mit Vorsätzen verbunden, ne? Das neue Jahr fängt an, dann sagt man, ja, dieses Jahr nehme ich mir ganz viel Sport vor. Das ist schon der erste Fehler, weil sie gar nicht wissen, was ganz viel für sie ist. Also das heißt, sie brauchen eine gute Beziehung zu ihrem Körper, eventuell auch einen Menschen zur Seite. Meistens sind es auch Freunde. Es gibt ganz nette Studien, die zeigen, dass gerade für ältere Personen durchaus auch diese soziale Komponente eine große Rolle spielt. Ja? Unterstützung, das vielleicht auch gemeinsam zu tun, nicht alleine da vielleicht die Bahnstrecke entlang zu laufen. Das sind so Faktoren, wo wir ganz viel Forschung benötigen, um dementsprechend dann ganz individualisierte, tatsächlich evidenzbasierte Aussagen zu machen. Darum sage ich, das ist die Wissenschaft. Das andere ist immer so, halten Sie nicht abhalten lassen, dementsprechend Sport zu treiben. Man kann sich da immer ganz gut als Sportmuffel ja rausreden, indem man sagt, oh, jetzt hat man die nächste Ausrede und jetzt muss ich zur Arbeit. Viel hilft schon, wenn man sich so Cues setzt, wie beispielsweise morgen schon die Sportschuhe ganz nah ans Bett stellen, dass man dementsprechend gleich hingreifen muss und den Sport mit einbaut. Also das sind so Faktoren, Strategien, wo wir natürlich auch erproben, dass wir sagen, wie können wir denn die Motivation steigern? Und zwar so, dass sie das, wie das gesundheitsschädliche Rauchen ganz automatisch tun, ohne dass es ihnen noch bewusst ist, dass sie sagen, sie möchten jetzt laufen.
Aber bauen wir da nicht unglaublichen Druck auf Leute auf, weil das jetzt gerade gesellschaftlich der Hype ist und jetzt gerade irgendwelche Wissenschaftler sagen, Sport ist so gesund und vor 30 Jahren hat, ich übertreibe, es hat keiner Sport Sport gemacht und in jedem Film haben alle Zigaretten geraucht, ja, und jetzt auf einmal wird Zigaretten verteufelt, du musst unbedingt Sport machen und die armen Leute, die da keinen Zugang zu haben, die kommen ja mit dem schlechten Gewissen, kommt man ja durch keine Tür mehr durch, wenn man keinen Sport mehr macht heutzutage.
Das ist tatsächlich wahr, dass wir so einen Sporthype haben, genauso wie mit der schlanken Figur, ne? Wir haben so Fitness-Trends, die wir auf Teufel komm raus eben versuchen umzusetzen. Was jetzt die sportliche Bewegung angeht, es gibt ja sehr viele Sportarten. Ich glaube, das Erste, wenn man sich sportlich betätigen will, ist tatsächlich so, sich zu fragen, was einem gut liegt. Also jetzt zum Beispiel auch Laufen, ohne dass Sie jetzt hier sich jedes Mal verausgaben, hilft schon. Also wenn Sie dementsprechend vielleicht mal das Rad nehmen und zur Uni fahren, statt vielleicht den Bus etc. Das sind so Alternativen, die man ganz gut in den Alltag einbauen kann, um sich mehr zu bewegen und auch fitter zu bleiben. Es muss nicht immer das Mordsportprogramm sein, das dementsprechend hilft. Wenn Sie an diese Frage rangehen, ich muss jetzt 2, 3, 4 Stunden Sport treiben. Es sind oftmals auch schon die kleinen regelmäßigen Bewegungen und dementsprechend körperliche Aktivität, die gute Effekte haben kann. Das ist das, was ich meinte. Wir können messen, wenn sich Ihr Körper dementsprechend schon Trainingsadaptationen zeigt, zum Beispiel Ihre Herzfrequenz dementsprechend auch in Ruhe viel niedriger ausfällt, wenn Sie regelmäßig Sport betreiben. Aber natürlich hat das auch psychische Effekte. Wer sich täglich vielleicht draußen bewegt und dementsprechend die Sonne scheint, da kann man schon auch viel über die psychischen Effekte machen. Es muss nicht immer gleich das Mordsprogramm dahinter stehen, wo wir physiologische Veränderungen messen können.
Und da hat man natürlich auch eine große Frustration, wenn es nämlich diese hochgesteckten Ziele nicht erreicht werden. Da habe ich ja das nächste Problem. Jetzt habe ich mir vorgenommen, ich mache im September beim Marathon mit und stelle dann irgendwann mal fest, oh, bei 20 Kilometern bin ich schon völlig am Ende und ich komme nie auf die 40. Deshalb mit kleinen Zielen anfangen ist dann im Prinzip genauso effektiv, als dann zu sehr so nach oben schießen, oder?
Genau, also das Problem ist ja häufig, gerade bei der Motivationsforschung oder nehmen Sie nicht den Sport, lassen Sie es das Essen sein, Sie wollen weniger essen und Sie machen sich Vorsätze, die gar nicht gut durchstrukturiert sind. Sie haben einfach das Ziel, ich will mich mehr bewegen und Sie wollen weniger essen. Wenn Sie das spezifisch an die Situation binden und zum Beispiel sagen, immer wenn Sie bei Ihren Eltern sind, dann verzichten Sie auf den Käsekuchen oder wenn Sie am Abend von der Arbeit kommen, dann laufen Sie. Also Sie müssen das mit der Situation stärker verbinden, um dementsprechend sich höher zu motivieren und das einfach wie eine Gewohnheit werden zu lassen. Also dieses einfach nur einen Vorsatz zu bilden und zu sagen, ich möchte das und das, das reicht nicht aus. Und da gibt es sehr viele Studien, die eben zeigen, dass man das ganz strukturiert, dementsprechend strategisch angehen muss und dann Situationen binden muss und dann klappt es auch besser mit der Motivation.
Und möglichst konkret werden, weil ja das menschliche Gehirn dazu neigt, sich immer Hintertürchen aufzulassen und wenn ich das nicht definiere, ich mache ganz viel Sport, dann kann ja ganz viel ja auch sein, dass ich dann doch nur am Sonntagnachmittag mal kurz, aber wenn ich ganz konkret sage, ich möchte mindestens Minutenanzahl pro Woche oder sowas, dann habe ich ein konkretes Vorgeben und kann auch natürlich mich selber dann auch nicht mehr so leicht betrügen.
Genau, also das sind alles, ich sage mal, wir sind ja so Gewohnheitstiere, ne? Dementsprechend, wenn wir etwas zur Gewohnheit werden lassen und es in unser Verhaltensprogramm übergeht, dann braucht es gar nicht mehr so viel eigene Motivation, weil wir es so, wie es aufstehen und zu Bett gehen, in unserem Verhaltensprogramm einfach etabliert haben. Und das ist natürlich da, wo wir hinwollen, dass wir sagen, wir entwickeln dementsprechend Strategien, um die Motivation sehr hoch zu halten und dass sich Menschen nicht ständig überfordern. Ja.
Also sind mehrsprachige Sportler hirnorganisch am besten aufgestellt? Kann man das so platt formulieren? Oder?
Das wäre eine interessante Studie, dahin zu gucken und zu sagen, was passiert eigentlich, wenn ich sportlich aktiv bin und dann auch noch mehrere Sprachen
also spreche. Also während dem Joggen Chinesisch lernen, kann von Ihrer Seite aus auf alle Fälle nicht der falsche Ansatz sein, oder?
Da gibt es, glaube ich, zwei Zugänge. Das eine ist sicherlich, dass Sie natürlich eine viel bessere Durchblutung haben. Ihr Gehirn hat da auch mehr Sauerstoff. Das ist eine Hypothese, dass man sagt, dann lernt sich auch vieles leichter. Auf der anderen Seite kleine Übungen. Bei manchen Leuten funktioniert es. Suchen Sie mal vorwärts zu gehen und rückwärts eine Rechenaufgabe zu lösen. 277 minus 15. Mhm. Vorwärts gehen und subtrahieren. Dann werden Sie merken, dass Sie manchmal einfach kleinere Schritte machen und stehen bleiben, weil das eine doch mit dem anderen dieselben Ressourcen benutzt. Also bei diesem Lernen während des Joggens wäre ich in Abhängigkeit der Aufgaben
die sie lösen, sehr vorsichtig.
Mhm. Aber fürs Mindwandering ist es eigentlich ganz gut.
Definitiv.
Ne? Um es mal von losgelöst von irgendwelchen Grenzen und Vorgaben zu machen.
Das sehen wir auch beim Flow-Erleben, ne? Dass wir einfach sagen, dieses einfach loslassen und dieses etwas Assoziativere, das klappt hervorragend. Die Frage ist jetzt, und da machen wir sehr viele Studien dazu, welche Funktionen und welche Leistungen profitieren am meisten, während wir uns bewegen und welche profitieren von den nachsportlichen Aktivitäten. Also kann ja sein, dass sie sich körperlich verausgaben und dann kommen sie in so eine Ruhephase rein, wo sie dementsprechend ihren Körper, ihre Herzfrequenz erhöht haben. Welche Effekte hat das jetzt zum Beispiel auf ihre Stimmung oder auf verschiedene Lösen von verschiedenen Aufgaben und welche Aufgaben profitieren denn mehr, während sie körperlich aktiv sind?
Also es kommt dann auch noch dazu, dass man die danach, der Bonus, also nicht nur den während dem Sport, sondern auch noch das danach.
Ja, es gibt ganz viele Studien aus dem Stressbereich, die zeigen, dass wir, wenn wir jetzt zum Beispiel psychischen Stress erleben, nehmen wir wieder das Studium oder den anstrengenden Arbeitstag, dass dann Personen, die regelmäßig Sport machen und dementsprechend auch Trainingseffekte haben, nicht notwendigerweise eine niedrigere Stressreaktion auf ihre psychischen Arbeitsstressoren zeigen, sondern sich von diesen Stressoren schneller erholen. Mhm. Also hier scheint es tatsächlich einen guten Effekt zu geben. Wer körperlich trainiert ist, kann mit diesen psychischen Stressoren genauso umgehen wie mit den physikalischen Stressoren.
Kann man das dann mit dem Bild des Ballons, habe ich das immer früher verglichen, man pumpt dann den Stress als Ballon rein und da wird immer mehr und wenn man dann Sport macht, dann kann man wieder ein bisschen direkt rauslassen. Man kann auch das bildlich vorstellen, die Energie, die ich habe, die sich angestaut hat, die kann ich dann wieder freilassen.
Sie reagieren eben, nehmen wir mal an, Sie haben wirklich einen stressigen Arbeitstag, Ihr Chef hat Sie geschimpft oder sonst irgendwas, wo Sie wirklich auch dementsprechend körperliche Reaktionen zeigen. Aber Sie müssen ja sitzen. Sie können diese Reaktion oder die Emotion ja nicht abreagieren, wenn wir das mal so nennen. Und da wissen wir eben, diese ganzen physiologischen Reaktionen, die dann kommen, Ihr Herz geht hoch, Sie ärgern sich richtig, sind wütend. Da können Sie schneller adaptieren dran, wenn Sie trainiert sind. Mhm. Also das heißt, die körperlichen Veränderungen auf psychische, emotionale Stressoren kriegen Sie besser in den Griff, wenn Sie dementsprechend trainiert sind.
Sehr gut. Also hier offizieller Aufruf von Ihnen und natürlich auch von hier von Radio Free FM, möglichst viel Sport zu machen. Und die Fremdsprache nicht beim Joggen rückwärts, sondern danach lernen. Wir machen mal ganz kurze Musik noch und dann schauen wir mal, ob wir noch ein kleines Thema haben hier bei der Plattform mit der Frau Professor Dr. Cornelia Herbert. Noch 2,5 Minuten, dann sind wir gleich wieder da. So, zurück bei der Plattform. Ganz kurz haben wir noch Zeit, einen kleinen Ausblick, Frau Professor Herbert. Wo geht denn die ganze Reise hin? Können Sie dann bald anhand der Mimik Diagnostik machen? Können Sie jedem eine minutengenaue Aufstellung machen, wie er Sport machen muss? Oder was wo kann es im Optimalfall oder auch im Negativ-Optimalfall hinführen?
Genau, es sind zwei spannende Fragen. Ich denke, wenn Sie unser Institut angucken, wir sind ja recht viele Abteilungen, wir haben zwei Schwerpunkte in der Psychologie in Ulm, die sehr besonders auf sind. Das eine ist Mensch und Gesundheit und das eine ist Mensch und Technik. Und da kann man sich beides vorstellen. Also gerade wenn es so um Emotionserkennung geht, beispielsweise auch wie sie sprechen, wie sie das intonieren, was sie sprechen, das kann man alles ganz nett mit Informatik und Technik verbinden, sodass wir das automatisieren, dass wir vielleicht irgendwann, hat man ja auf das Smartphone teilweise schon, so Voice Recorders etc. haben. Das ist ein ganz spannender Bereich. Oder zu fragen, wie man emotionale Intelligenz erstellen kann. Also geht das tatsächlich, Emotionen auf Roboter zu übertragen können, die menschlich sein, ganz wichtiger. Es gibt aktuelle Forschung, die das schon sehr intensiv betreibt.
Ja, die es intensiv betreibt. Es gibt auch welche, die intensiv den Robotern Fußballspielen beibringen wollen. Aber wenn ich dann zuschaue, dann ist man doch noch ein bisschen entfernt vom.
Genau, das heißt, es wird noch Jahre dauern, um das dementsprechend herauszukriegen. Es sind ja die Mechanismen, die wir verstehen müssen, weil sonst können wir das menschliche Verhalten eventuell nicht ganz eins zu eins auf eine Maschine übertragen. Was ja auch gut ist, wenn wir das nicht kennen. Und was den Sport angeht, klar, da hoffen wir natürlich viel Beweise zu finden, um dementsprechend zu sagen, was sind optimale Strategien, mit denen sie sich mehr bewegen müssen, ohne diesen Stress zu erzeugen, dass sie jetzt denken, sie müssen 5-mal die Woche Sport machen.
Also das heißt, ich kann ja dann schon noch weiter träumen, der Sport ohne Anstrengung, das machen sie dann möglich, ja, weil sie ja mir ein so ausgeklügeltes Programm hinstellen, dass es auf mich so zugeschnitten ist, dass es keine Schwachstelle mehr zulässt. Oder kommt der Mensch Geist dann doch immer wieder quer?
Ich glaube, dass, wenn man sagt, ist so ein bisschen die Frage, wie stark sie sich quälen wollen. Ne? Also und sicherlich, man kann sich bewegen, ohne dass man dementsprechend Schmerzen dabei empfindet. Das ist sicherlich sehr sinnvoll. Aber ja, natürlich wäre das schön, individualisierte Sportarten zu haben, wo wir ein Profil erstellen können, was ihnen am besten ihrem Körper und ihrem Geist am besten wohltut und das natürlich evidenzbasiert, also tatsächlich wissenschaftlich belegt und nicht einfach so dahingesagt.
Das heißt, also kann diese Beratung zum Sport dann noch besser werden im Sinne von, ich möchte das und das erreichen, da und da ist meine Problematik und dann sagen Sie, Sie müssen Tischtennis, Badminton, Football, Rugby, Schach oder Schwimmen oder sowas in der Art machen.
Genau, also wir versuchen das gerade so ein bisschen über die Persönlichkeit, dass wir sagen, wir berücksichtigen Sie als Person stärker, um herauszufinden, welche Sportart Ihnen am besten, ja, wo Sie die besten Effekte haben. Das ist natürlich auch, da braucht es noch einen langen Atem dafür, aber in diese Richtung könnte es schon gehen.
Also wird es dann im Prinzip wie eigentlich jetzt alles in unserer heutigen Gesellschaft, es wird alles immer individueller, immer weniger weg von ja, geh halt zum Fußball und so, passt schon, hin zum ganz genau für diese Bedürfnis wird es immer spezieller und immer mehr. Das ist, genau, passt das dann ist, in unsere heutige Gesellschaft gut rein, oder?
Das passt gut in unsere Gesellschaft, zu sagen, wir haben so ein Persönlichkeitsprofil, ne? Das wäre schön, wenn wir für jeden Menschen so nicht den Durchschnittsmenschen betrachten könnten, sondern tatsächlich eben individuelle Profile hätten, die auch maßgeschneidert sind. Das hat natürlich auch negative Seiten, was wir teilweise schon sehen. Wollen wir eigentlich so der durchleuchtete Mensch sein? Ne? Also das ist ja eine ganz andere Frage, die wir, glaube ich, jetzt hier nicht mehr diskutieren. Aber freilich, über diese Vielfalt von Daten wollen wir natürlich versuchen, sie besser zu verstehen, ihr Leben und Verhalten vorherzusagen und ihnen natürlich auch etwas Gutes damit zu tun.
Genau, diese ethische oder die rechtliche Komponente haben wir jetzt ja noch komplett rausgelassen, weil ja gerade hier in Deutschland mit dem Datenschutz ist es natürlich nochmal eine ganz andere Frage, weil man kann ja im Prinzip auch alles umdrehen. Ja? Man kann ja dann sagen, nö, dann bekommt er keinen Job oder bei der Krankenkasse wird er nicht mehr aufgenommen, weil aufgrund dieser Diagnostik die Wahrscheinlichkeit so und so hoch ist, dass der eine psychische Erkrankung kriegt. Und dann hat man natürlich gleich mal eine ganz andere Diskussion drin. Ne?
Genau, also das ist immer, alles hat immer zwei Seiten. Wir sind natürlich, ich bin jetzt zum Beispiel auch Mitglied der Ethikkommission Ulm, wo wir dementsprechend ständig auch wissenschaftliche Studien dahingehend ethisch prüfen, ob dementsprechend auch keine Freiheitsverletzungen etc. Gemacht werden. Das ist ganz wichtig, dass wir immer sagen, war jedes Mal schon so in der Wissenschaft, dass man etwas auch für andere Zwecke verwenden kann. Mhm. Wir sind da aber immer positiv gestimmt. Also wir wollen jetzt da nicht dementsprechend Daten an irgendjemanden weitergeben, der sie dann zweckentfremdet vermittelt. Das dürfen wir auch gar nicht. Sie unterschreiben bei uns dementsprechend, dass wir in einer gewissen Weise mit ihren Daten verfahren dürfen. Die müssen aufbewahrt werden, sie können jederzeit widerrufen. Sie müssen das Experiment bei uns oder die Untersuchung auch nicht fertig führen. Sie behalten ihren freien Willen. Mhm. Und das ist sehr wichtig. Also das Wissenschaft muss frei sein von solchen Vorgaben.
Also das ist ein wunderbares Schlusswort, da haben wir jetzt keine Angst. Sie sind mit in der Ethikkommission, die es bei der Uni Ulm gibt. Es wird also kein Schindluder getrieben mit Ihren Forschungen und Ihren Daten. Das ist ja eine beruhigende Erkenntnis zum Schluss, gerade bei Leuten, die anderen ins Gehirn reinschauen. Ja, das weckt ja im Prinzip Urängste. Ja, aber keine Sorge, wird alles sensibel mit umgegangen, genau, und ethisch einwandfrei. So, dann bedanke ich mich sehr herzlich bei meinem heutigen Gast von der Abteilung Angewandte Emotions- und Motivationspsychologie, der Frau Professor Dr. Cornelia Herbert. Schön, dass Sie bei uns bei Radio Free FM gewesen sind. Vielen herzlichen Dank. Tschüss.
Vielen Dank Ihnen.
Das war die Free FM Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.